Ja, das ist lustig. Ich habe das manchmal, dass ich hier sitze und genau weiß, dass ich zum Beispiel nicht dran bin mit Predigen und trotzdem irgendwie vorstellen muss, dass dann gleich das Lied so aufhört und alle sitzen hier und gucken und nichts passiert und dann hat man das irgendwie doch verschnallt und ist dran. Oder heute, wo ich ja wirklich wusste, dass ich dran bin und mich auch vorbereitet habe und fünfmal auf diesen Zettel geguckt habe, der auch der ist, den ich für heute vorbereitet habe, musste ich mir dann trotzdem vorstellen, dass ich gleich hier stehe und dann komplett die falschen Sachen eingepackt habe. Gehirn ist lustig. Hat aber geklappt. Hier steht das, was auch im Wir steht. Genau, schönen guten Morgen allerseits. Schön, euch alle hier zu sehen. Die heutige Predigt ist im Prinzip so der dritte Teil von einer lockeren Reihe über Jesus und das Alte Testament, die ich mache. In der ersten Predigt hatten wir damals ja geguckt, dass das Alte Testament in seiner Fülle, und zwar vom Anfang bis zum Ende, von Jesus zeugt. Und dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und in letzter Konsequenz immer zu Jesus Christus hinführt. Und dass der rote Faden dieses Alten Testaments ja nicht die drückende Last des Gesetzes und die Angst vor dem Zorn Gottes ist, sondern die Erwartung des verheißenen Erlösers. Letzte Mal im zweiten Teil ging es dann um die Erfüllung des Alten Testamentes durch Jesus Christus in seiner Menschwerdung, seinem Wirken, seinem Tod und seiner Auferstehung, und zwar am Beispiel des Textes über die Ereignisse auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Und heute wollen wir uns dann im dritten Teil noch ein bisschen mehr über Jesus und das Alte Testament ansehen. Ein bisschen weniger Altes Testament als die letzten Male. Aber wir wollen uns Jesus ansehen als den wahren König Israels, den vollkommenen Mose, wie Matthäus ihn ja auch in seinem Evangelium beschreibt. Und um das zu verdeutlichen, wollen wir heute mal zwei Texte gegenüberstellen. Einen Text vom Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Dazu werden wir natürlich einige Bibelstellen lesen. Beginnen möchte ich aber mit drei Versen aus dem fünften Buch Mose. Wenn jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen die Frage aufkommt, warum eine Predigt über Matthäus 23 mit einem Text aus 5. Mose beginnt, bitte ich um ein paar Sätze Geduld und dann werden wir das Ganze auch schon auflösen. So, wir lesen aus 5. Mose 6 die Verse 4 bis 6. Das ist das sogenannte Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir danken dir so sehr, dass wir heute hier vor dir stehen dürfen. Wir danken dir, dass du der Kenner der Herzen bist, Herr, dass wir dir nichts vormachen brauchen, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind und nicht irgendwie ein anstrengendes Theaterstück aufführen müssen, wo wir immer gucken müssen, wie wollen wir irgendwie vor dir wirken, Herr. Nein, du kennst unsere Herzen, da brauchen wir gar nichts machen. Du hast uns lieb, Herr. Wir danken dir für deine Liebe und deine Gnade. Amen. Ja, diese drei Verse aus dem fünften Buch Mose sollen heute einmal grob den inhaltlichen Rahmen der heutigen Predigt bilden. Es soll nämlich auf der einen Seite um das Gesetz gehen und auf der anderen Seite um unser Herz. Und daher möchte ich jetzt auch ganz gerne auf die zugegeben von mir selber gestellte Frage eingehen, warum in einer Predigt über Matthäus 23 am Anfang ein Vers aus 5. Mose steht. Wir haben uns beim letzten Mal ja unter anderem angesehen, dass es gewisse Parallelen in den Leben von Jesus und Mose gab. Beide waren zu Beginn ihres Lebens davon bedroht, dass ein böser Herrscher es für eine gute Idee hielt, israelische Kinder umzubringen. Beide kamen danach aus Ägypten und verbrachten eine Zeit in der Wüste. Während es bei Mose und dem Volk Israel 40 Jahre waren, wurde der Herr Jesus 40 Tage in der Wüste versucht. Und genau wie Mose damals einen Berg bestieg, um das Gesetz zu empfangen und als Mittler zwischen dem Herrn und dem Volk Israel aufzutreten, mit dem Gott dann letztendlich am Sinai seinen Bund schloss, bestieg der Herr Jesus ebenfalls einen Berg, um dort die Bergpredigt zu halten. Jedoch nicht, um wie damals bei Mose das Gesetz zu empfangen, sondern um es den Menschen mit göttlicher Autorität zu lehren. Als Stifter des neuen Bundes, den Gott mit all denen schließt, die das Opfer seines Sohnes für sich in Anspruch nehmen, um Vergebung der Sünden zu erlangen. Also während Mose den Willen Gottes verkündete, verkündet Jesus Christus als Mensch gewordener Gott sein eigenes Wesen. Johannes schreibt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist aber durch Jesus Christus geworden. Und im Matthäusevangelium spricht der Herr Jesus selbst, alles ist mir vom Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem es der Sohn offenbaren will. Durch Mose teilte Gott seinen Willen mit, aber in Jesus offenbarte er sich selbst in seinem Wesen. Und so ist Jesus der vollkommene Mose, von dem ja bereits in 5. Mose 18, wir haben es letzte Mal gelesen, prophezeit wurde. Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, und auf ihn sollst du hören. Und dieser Wortlaut, auf ihn sollst du hören, war ja derselbe, mit dem die Stimme aus der Wolke auf dem Berg der Verklärung sprach, nachdem Mose und Elia verschwunden waren. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Und Jesus stand allein vor den Jüngern. Jesus, die Erfüllung aller Schriften, in denen vom ersten bis zum letzten Buchstaben von seinem Kommen zu lesen ist und die er nicht aufheben, sondern erfüllen würde. Er ist die endgültige Offenbarung von Gottes Wesen und seiner Liebe. Das alles zusammengefasst können wir auch in den Einleitungsworten des Hebräerbriefes lesen. Dort steht, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und weil wir nicht nur Parallelen im Leben finden, also von Jesus und Mose, sondern auch in der Struktur der Schrift, also der Bibel selber, steht dieser Predigt, dieser Vers aus 5. Mose zuvor. Denn so wie die Tora ja aus 5 Büchern besteht, besteht das Matthäusevangelium, aus dem der heutige Text kommt, aus 5 großen Redeblöcken, in denen Jesus das Wesen Gottes und seines Reiches den Menschen offenbart. Der Text aus Matthäus 23, die Weherufe an die Pharisäer und Schriftgelehrten, ist hierbei die 5. und letzte große öffentliche Rede von Jesus an das Volk vor seinem Tod. Und diese Rede wollen wir heute einmal dem 5. Buch Mose gegenüberstellen und dabei feststellen, dass es durchaus erstaunliche inhaltliche Übereinstimmungen gibt in dem, was wir dort in Gottes Wort lesen können. Ich lese jetzt noch einmal aus Gottes Wort den für heute angekündigten Bibeltext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23. Da redete Jesus zu der Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach, die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Ich lese kurz von da, mir fehlt ein Satz. Alles nun, was sie euch sagen, tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken, denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Okay, dann kann ich jetzt von hier aus weitermachen. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Häuser der Witwen fresst und zum Scheine lange betet. Darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr es seid. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nichts. Wer beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Und wer beim Brandopferaltar schwört, das gilt nichts. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Ihr Narren und Blinden, was ist denn größer, das Opfer oder das Brandopferaltar, der das Opfer heiligt? Darum, wer beim Altar schwört, der schwört bei ihm und bei allem, was darauf ist. Und wer beim Tempel schwört, der schwört bei ihm und bei dem, der darin wohnt. Und wer beim Himmel schwört, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig sind sie aber voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön scheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Ja, das sind so krasse Worte, die Jesus hier an die geistliche Führerschaft der damaligen Zeit ausspricht, dass man sich das heutzutage gar nicht so richtig vorstellen kann, was für eine Sprengkraft diese Worte eigentlich hatten. Also so ein Vergleich mit Würdenträgern heutzutage ist da irgendwie gar nicht so richtig machbar oder vorstellbar. Also wenn ich jetzt dem Bundeskanzler oder wem auch immer ins Gesicht sagen würde, dass ich finde, dass er eine Vollflitzpiepe ist und ein Heuchler, dann wäre das erstmal einfach nur von der Meinungsfreiheit gedeckt und wahrscheinlich nicht mal eine Schlagzeile wert. Aber was Jesus hier den Pharisäern ins Gesicht sagt, gleicht einem Abwurf von einer Atombombe in der eigenen Stadt. Aber kehren wir nochmal zum fünften Buch Mose zurück. Hier im Deuteronomium finden wir folgende Situation vor. Die erste Generation der Israeliten, die den Auszug aus Ägypten und all die Wunder Gottes damals er selbst miterlebt hatte und dennoch untreu gegenüber dem Herrn geworden ist, die war verstorben. Und die neue Generation, die den Einzug in das verheißene Land nun erleben sollte, wird von Mose genauso wie ihre Väter in Gottes Gesetzen unterwiesen. Deuteronomium heißt übrigens auch das zweite Gesetz. Mose wiederholt vor ihnen die 10 Gebote und eine Vielzahl weiterer Gesetze, die den Israeliten ein gottgefälliges Leben ermöglichen sollen. Und ein Kernpunkt dieser Ausführung ist das vorhin bereits gehörte Schema Israel, welches zur radikalen Liebe gegenüber Gott, dem Herrn, aufruft. Es bekräftigt, dass Gott, der Herr, einer ist. Im Gegensatz zu den ganzen polytheistischen Religionen der Nachbarsvölker, die viele verschiedene Götzen jeweils nach anderen Aspekten verehrt haben, bekennt es, Gott, der Herr, ist eins. Es ruft zur ganzheitlichen Liebe Gottes auf, und zwar mit Herz, Seele und Verstand. Es gebietet das Einprägen der Gebote Gottes, damit sie zum ständigen Begleiter unserer Gedanken werden. Und es fordert auf, diese Liebe und die Kenntnis über diese Gebote an die eigenen Kinder weiterzugeben, sodass auch sie erkennen, dass Gott der Herr ist. Und es ruft zur ständigen Erinnerung durch äußere Zeichen auf, wie zum Beispiel die Gebetsriemen oder das Schreiben an die Pfosten des Hauses. Gott redet hier durch Mose zum Volk darüber, dass die Liebe zu Gott über allem stehen sollte und dass diese Liebe dann in die Bereitschaft übergeht, seine Gebote und seinen Willen aus dem inneren Drang der Liebe heraus befolgen zu wollen. Dem Text aus Matthäus 23 konnten wir gerade ja bereits entnehmen, dass Jesus hier die geistliche Elite des Volkes Israel aufs Schärfste angreift und zurechtweist. Dem Ganzen ist natürlich eine Vorgeschichte vorausgegangen. Die können wir unter anderem im Kapitel 22 lesen. Dort wird Jesus von den Sadduzäern und Pharisäern versucht, um ihn zu Fall zu bringen. Also was war da geschehen und wer waren die überhaupt? Die Pharisäer waren eine Gegenströmung zu den säkularen Sadduzäern, sind ungefähr in der Zeit, in den stummen Jahren zwischen Malachi und der Geburt Jesu entstanden. Und während die Sadduzäer nur die 5 Bücher Mose als von Gott inspirierte Schrift anerkannten und zum Beispiel gesagt haben, Auferstehung von den Toten, Engel gibt's gar nicht, sahen die Pharisäer die gesamte Schrift, die Propheten, als heilige Schrift an und lehrten, dass es sehr wohl eine Auferstehung von den Toten und eine geistige Welt gebe. In Apostelgeschichte 23,8 lesen wir dazu, denn die Sadduzäer sagen, es gebe keine Auferstehung, noch Engel noch Geist. Die Pharisäer aber bekennen beides. Worin sich beide aber einig waren, war die Gegnerschaft zu Jesus, auch wenn sie sonst eigentlich eher gegenüberliegende Lager bildeten. Die Sadduzäer als eher weltlich geprägte Richtung im Judentum sahen von Jesus wahrscheinlich mehr eine politische Gefahr und die Pharisäer sahen die Gefahr in seiner Lehre und seinen Taten. Und diese beiden Gruppen kommen jetzt zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen und zu beweisen, dass er nicht der von Gott gesandte Messias ist. Die Sadduzäer prüften ihn in der Frage der Auferstehung, die sie ja selbst konsequent ablehnten. Aber Jesus gab eine Antwort, auf die sie nichts mehr erwidern konnten. Und auch die Pharisäer traten auf ihn zu und wollten ihn am Gesetz prüfen, indem sie ihn fragten, welches das wichtigste Gesetz von allen sei. Und Jesus antwortete mit dem bereits vorhin gehörten Zitat aus 5. Mose 6, in dem er sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Im Markus-Evangelium steht noch dazu, dass auf diesen Ausspruch von Jesus einer der Pharisäer antwortete, Recht so, Meister, es ist Wahrheit, so wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihn. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Bei Matthäus steht dann sogar noch, dass sich fortan niemand mehr traute, ihn zu befragen. Also sie hatten ihr Pulver verschossen, es waren keine heimtückischen Fragen mehr offen. Der Herr hatte die Diskussion bravourös gewonnen und jetzt war er an der Reihe, seine Stimme zu erheben und seine Anklage gegen die Pharisäer und Sadduzäer und Schriftgelehrten hervorzubringen. Aber welche Punkte führt Jesus jetzt hier gegen diese genannten Gruppen ins Feld? Was ist es, das ihn diese harsche Kritik formulieren lässt? Zuerst einmal, es geht nicht um die generelle Lehre der Pharisäer. Wie gesagt, die Pharisäer erkennen die ganze Schrift als von Gott inspiriert an. Sie lehren, dass es eine Auferstehung von den Toten und das Leben nach dem Tod gibt und dass es eine geistliche Welt hinter der Unsichtbaren existiert. Und Jesus betont auch in diesem Text ausdrücklich, dass er an der Lehre erstmal keinen Anstoß nimmt. Er gebietet den Menschen sogar, dass sie das, was die Pharisäer lehren, auch befolgen sollen. Denn er sagt, alles nun, was sie euch sagen, dass ihr halten sollt, das haltet und tut. Aber nach ihren Werken tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie sagen es ist wohl, spricht Jesus. Die einzige Einschränkung, die er hier gibt, ist die, dass die Pharisäer es zwar gut sagen, aber selbst nicht danach handeln. Und das ist auch der Kern des Problems, beziehungsweise der Kern der Kritik, die Jesus hier vorbringt. Es ist im Prinzip die Diagnose eines fehlgeleiteten Herzens. Wir haben erstens den Gegensatz zwischen den eigenen Worten und Taten. Sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Sie binden schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Sie selbst aber wollen sich nicht mit einem Finger anrühren. Und diese Trennung von Bekenntnis und Lebensführung ist oft der erste Weg in eine geistliche Schieflage. Zweitens, sie suchen die eigene Ehre, statt Gott von Herzen zu dienen. Jesus sagt, all ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen. Also hier steht das Ich im Zentrum allen Handels und bildet damit den krassen Unterschied zum demütigen Dienst, den Jesus Christus tat und durch welchen er uns das Wesen Gottes offenbarte. Also Christsein bedeutet ja eine echte Beziehung zu Jesus und Dienst an Mitmenschen und nicht irgendein Schauspiel oder Theaterstück, was wir aufführen. Jesus sagt von sich selbst am Anfang des Matthäus-Evangeliums, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Drittens, Jesus erhebt Anklage, dass sie nicht nur selbst auf einem falschen Weg sind, sondern dadurch den Menschen auch ein falsches Bild von Gott vermitteln und ihnen den Zugang zu Gott erschweren. Er sagt, wehe euch, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Und er sagt, ihr durchzieht das Land und das Meer, um einen einzigen Proselyten zu machen. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm zweimal mehr, als ihr es seid. Harte Worte. Und an solchen Worten dürfen wir uns gerne ab und an auch selber prüfen. Begegnen wir den Menschen, denen wir von Jesus erzählen sollen und auch wollen, so, dass die Tür zum Himmel weit auf ist? Oder tragen wir manchmal Dinge mit uns oder an uns herum, durch welche andere Menschen ins Straucheln geraten könnten? So nach dem Motto, wenn der Christ ist und sowas macht, dann muss ich da ja auch gar nicht mitmachen, dann kann ich auch so bleiben, wie ich bin, das ändert ja gar nichts. Viertens. Jesus kritisiert hier die fehlende Demut, die den Pharisäern in ihrer zur Schau getragenen geistlichen Überheblichkeit abhanden geht. Er sagt, ihr sollt euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, nämlich der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und Jesus hat es ja selber vorgelebt. Und in vielen Reden betont, dass es im Reich Gottes darum geht, dem anderen zu dienen. Und zwar ohne Rücksicht auf den eigenen Stolz oder irgendwelche Befindlichkeiten. Denn lasst uns ehrlich sein, also wir sind hier auf und in der Welt alle noch Lernende und haben vielleicht einen Bruchteil vom Ganzen verstanden. Deswegen lasst uns auf der Hut sein, dass wir uns nicht über andere Menschen erheben, sondern wirklich darauf achten, immer nur das Beste für sie im Auge zu haben. Jakobus schreibt dazu, darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Fünftens, Jesus spricht hier an, dass den Pharisäern die Regeln und Gesetze wichtiger sind als die innere Einstellung, auf die es ja eigentlich ankommen sollte. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Und all diese Aussprüche und Kritik gegen die Pharisäer müssen wirklich gesessen haben. Betrachteten sie sich doch selbst als die reinen, abgesonderten Vertreter des wahren Glaubens in Israel, als die Hüter des Gesetzes und der Tradition. In Matthäus 23,1 sagt Jesus ja direkt, sie haben sich auf den Stuhl von Mose gesetzt. Aber sie haben sich auf den Stuhl von Mose gesetzt. Und dieses Verhalten, welches aus dem Selbstverständnis der theologischen Überlegenheit heraus resultierte, durch das sie den Menschen die drückende Last des Gesetzes spürbar machten, ohne an das wichtigste Gebot zu denken, dass man Gott und seinen Nächsten von Herzen lieben soll, kritisiert Jesus hier nun in seiner Rede, indem er ihnen ihre Schieflage aufzeigt und gleichzeitig auch die Konsequenzen daraus für die Menschen im Land aufzählt. Nämlich, dass es ihnen erschwert wird, in Gottes Reich einzutreten, da die Liebe das höchste Gebot vor lauter Korinthenkackerei nämlich vergessen wird. Und was können wir als Christen für unser tägliches Stell-Dich-Ein in der Welt da draußen aus diesem Text mitnehmen? Konkret wären das zum Beispiel folgende Punkte. Ehrliche Selbstreflexion, eine Rückkehr zur ersten Liebe und dass wir unsere innere Herzenseinstellung nach außen leben. Die erste Aufgabe dabei wäre es, komplett ehrlich zu sich selbst zu sein. Und ich glaube, jeder hier weiß, wie schwer das ist. Aber wenn man sich da mal drauf einlässt, dann kann man für sich Fragen beantworten. Nämlich zum Beispiel, ob es Bereiche im eigenen Leben gibt, in denen wir äußerlich korrekt leben und handeln, aber innerlich vielleicht doch irgendwie falsch unterwegs sind. Und das mag vielleicht schon bei kleinen Dingen anfangen, wie beispielsweise eine total überschwängliche Begrüßung, die ich jemandem zuteil werden lasse, obwohl ich in meinem Herzen dieser Person mit Abneigung gegenüberstehe. Und versteht mich nicht falsch, also das ist jetzt kein Aufruf, die Person in Zukunft nicht mehr zu grüßen, sondern geht ins Gebet und erbittet die Liebe für den anderen, die wir nach Römer 13, Vers 10 ja auch haben sollen. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das Böses tun ja auch nicht erst da beginnt, wo ich dem anderen eine reinzimmer, weil er mir auf die Nerven geht, sondern bei dem Gedanken, die aus unseren Herzen kommt, das hat Jesus in der Bergpredigt ja eindrucksvoll erklärt. Und des Weiteren muss das Maß unserer Menschenfurcht auf den Prüfstand gestellt werden. Denn da, überall da, wo ich den Menschen gefallen möchte, ist oft weniger Raum, um Gott zu gefallen. Denn die Weisheit Gottes ist nicht die Weisheit dieser Welt. Also gibt es Personen in meinem privaten oder beruflichen Umfeld, bei denen es mir schwerfällt, ein rechtes Zeugnis zu geben, vielleicht aus Angst davor, im Ansehen dieser Menschen zu sinken oder gleich für komplett bescheuert gehalten zu werden. Lasst uns nicht in diesen Fallstrick des Satans stolpern. Denn wo man anfängt, solche Überlegungen in sein Handeln mit einzubeziehen, da ist das Herz nicht mehr ungeteilt. Im Buch der Sprüche steht, Menschenfurcht stellt eine Falle dar. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Im Buch der Offenbarung, genauer im Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, da spricht der Herr Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Und eine solche Rückkehr zur ersten Liebe, die schützt davor, dass einem eine andere Meinung bzw. andere Werte als die des Herrn wichtig werden. Also man sagt ja, die erste Liebe sei besonders bedingungslos und ohne Argwohn, da man ja noch keine schlechten Erfahrungen auf diesem Gebiet vorher gemacht hat. Und wie ist es denn, wenn man jemanden von Herzen liebt? Man möchte bei dieser Person sein. Man möchte sie in all ihren Facetten, in Gemütszuständen, Ansichten, Freuden, man möchte sie komplett kennenlernen. Jede Sekunde mit ihr verbringen und ihr aus der Tiefe des Herzens heraus gefallen. Man mag plötzlich sogar Blumenkohl, obwohl man ihn eigentlich ziemlich räudig findet. Aber die Liebe macht mitunter ja nicht nur blind, wie es der Volksmund sagt, sondern sie verpasst einem auch eine erstaunliche Elastizität in eigentlich zementierten Ansichten und Vorlieben. Und zu einer Rückkehr zu dieser bedingungslosen Liebe gegenüber Gott ruft der Herr Jesus hier auf. Dass uns sein Herzenswunsch ist, unsere Zeit mit ihm zu verbringen, dass wir ihn immer besser kennenlernen und in letzter Konsequenz, aber natürlich als dringlichster Wunsch, auch ihm immer ähnlicher werden wollen. Vor einigen Wochen war Mario ja hier und hat gepredigt und hat ein paar wirklich gute Sachen gesagt. Zum einen natürlich, dass wahre Veränderung aus dem Inneren kommt und dann einen äußeren Ausdruck durch unser Handeln erhält. Also es geht nicht andersrum, dass wir erstmal aus Gehorsam gegen unseren Willen das tun, was Gott von uns möchte und durch diese Werke dann irgendwann im Laufe der Zeit innerlich verändert werden. Andersrum ist es. Und er hat den richtig guten Hinweis gegeben, dass die häufig gestellte Frage, die auch gerne an Armbändern oder so rumgetragen wird, was würde Jesus tun, eigentlich noch viel besser gestellt wäre, wenn wir uns fragen würden, wie wird Jesus es tun? Denn das Erste zielt ja auf das ab, was wir tun sollen, also auf die Werke. Die andere Version zielt aber direkt auf unser Herz, denn wir müssen uns mit dem Wesen von Jesus beschäftigen, wenn wir darüber nachdenken, wie er es tun würde, und uns die Frage stellen, wie nah wir dem Ganzen eigentlich sind oder ob wir da noch einen gewissen Entwicklungsspielraum haben. Denn dieses, Jesus gleich werden, ist ja Gottes Plan mit jedem Einzelnen von uns, wie es auch der Apostel Paulus im Römerbrief schrieb. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Und um das noch etwas zu konkretisieren, lesen wir dazu in Kolosser 3, Vers 12, welche Eigenschaften wir dadurch unser eigen nennen sollen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. All das kennzeichnet ein liebendes Herz. Ein Herz, das für seinen Nächsten brennt und nur das Beste für ihn will. Es gibt im Prinzip keinen einzigen rationalen menschlichen Gedanken aus uns selbst heraus, der uns vom Gebot der Nächstenliebe entbindet. Und unser Nächster ist jetzt nicht immer nur der Bruder oder die Schwester, mit der man sich ohnehin gut versteht, denn die Liebe zu wohlgesonnenen Menschen ist kein unique selling point der Gemeinde Jesu. Das bekommt auch jeder Ungläubige ziemlich gut hin. Und wenn du jetzt vielleicht einwerfen möchtest, dass es bei denen aber aus anderen, selbstsüchtigeren Motiven geschieht, dann frag dich doch einfach mal, ob es bei denen nicht genauso ist, dass du vielleicht vor allem solche Gesellschaft suchst, die dir im Voraus eine nette Zeit verspricht. Aber jetzt mal als Beispiel an dem Drogensüchtigen von dem Supermarkt vorbeilaufen, ohne irgendwas zu sagen, weil du denkst, dass er sich von dem Geld wahrscheinlich eh wieder nur ein neues Zeug holt oder sowas, ist halt auch keine Option, denn du kennst Gottes Weg mit diesen Menschen überhaupt nicht. Aber du bist in der Pflicht, ihm von Gottes Liebe zu zeugen und ihm vielleicht ein bisschen deiner Zeit zu opfern. Und diese Zeit wurde dir von Gott ja eh nur geschenkt, um sein Reich auf dieser Welt groß werden zu lassen. Und die gute Botschaft von seinem Reich sollte ja nicht nur denen vorbehalten sein, die dir von Haus aus sympathisch sind, sondern in gelebter Nächstenliebe sollte dir jeder Mensch gleich wichtig sein und Objekt deiner Liebe werden, die Christus in dir wirkt. Und es sollte uns allen in erster Linie niemals um uns selbst, unseren Vorteil oder unsere Bequemlichkeit gehen, sondern immer darum zu fragen, wie würde Jesus es tun? Und ich meine, guckt euch mal an, mit wem Jesus Gesellschaft hatte. Die meisten von denen würden wir wahrscheinlich auch nicht auf der Berlinade oder in der Elbphilharmonie treffen. Die Kranken brauchen den Arzt und vor allem brauchen sie unsere Liebe und keine auferzwungene Frömmigkeit, sondern die wahre frohe Botschaft von Gottes Evangelium. Unser Glaube an Jesus Christus, den Auferstandenen, feiert die Gnade der Errettung und die Vergebung unserer Schuld, anstatt die drückende Last religiöser Vorschriften zu zelebrieren, denen wir aus uns heraus eh niemals gerecht werden könnten. Zumindest wenn es über den äußeren Schein eines pharisäischen Theaterstücks hinausgehen sollte. Unser Glaube ist ein authentisches Zeugnis und kein religiöser Schein, den wir uns geben. Unser Glaube ist die Freude am Dienst statt die Selbstbeweihräucherung unserer Egos. Unser Glaube kommt aus dem Herzen und aus dem Herzen auch die Bereitschaft, in seine Nachfolge zu treten, anstatt sich im bloßen preußischen Pflichtbewusstsein an einen strengen Regelkatalog halten zu wollen. Unser Glaube soll durch den äußeren Ausdruck der inneren Form Werbung für ein Leben mit Jesus sein, anstatt eine Barriere, die anderen Menschen die Lust auf Gott nimmt. Lasst uns den Herrn preisen für dieses Geschenk der Erlösung, das er uns durch seinen Sohn gegeben hat, und von ihm wirklich ein demütiges, dienstbereites Herz erbitten, um uns zu echten Botschaftern seiner Liebe in der Welt dort draußen zu machen. Ihm sei alle Ehre. Amen.